Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast im Studio ist die Margit Röhm. Hallo Margit.
Hallo.
Und die Margit wird uns was über das Filzen erzählen. Und da steigen wir gleich ein. Margit Röhm, die kenne ich, weil wir zusammen an derselben Fachhochschule hier in Ulm studiert haben. Und wir haben uns kennengelernt, weil Margit, du hast dich auch im Uster engagiert und du hast dann Maschinenbau studiert und nach dem Studium hast du eine Zeit lang gearbeitet, hast selbstständig für die Automobilindustrie gearbeitet, drei Kinder bekommen und irgendwann hat dich das Filzen gepackt. Wie bist du zum Filzen gekommen?
Na, das war in einer relativ schwierigen Zeit, als wir finanziell sehr schlecht gestellt waren nach dieser Selbstständigkeit und ich habe mich mit Selbstversorgung und mit selber Machen beschäftigt und mitunter auch wegen der Kinder natürlich mit der Waldorfpädagogik und mit allem und so kam ich einfach mal zum Ausprobieren an das Filzen. Eigentlich wollte ich nur wissen, was sie denn daran jetzt wieder alles finden und war vom ersten Moment dann angefixt und seitdem quasi täglich seit jetzt 15 Jahren.
Und was hat dich da genau so angefixt?
Das Material. Also die Wolle selber ist ja ein wahnsinnig spannendes Material. Es ist natürlich die Farbe, es ist aber dieser reine physikalische Vorgang, der jeden, der es mal macht, verwundert. Weil da passieren Dinge, die man sich nicht erklären kann. Warum macht die Wolle das? Und wie macht sie das? Und die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Und die vielen Möglichkeiten, die man mit Wolle hat, um Filz herzustellen, die haben mich vom ersten Moment an begeistert, weil ich gesagt habe, boah, da kann man alles machen, also außer jetzt vielleicht einen Kühlschrank, aber von Kleidung, Schuhe, Behälter, alles möglich und das hat mich neben dieser Farben, dieser wahnsinnig tollen Farben natürlich wahnsinnig begeistert.
Jetzt sieht man ja Filz zunehmend in den letzten paar Jahren, habe ich so den Eindruck, manchmal auch so tolle Figuren und darüber werden wir uns in der Stunde jetzt unterhalten, was genau man dann mit Filz alles machen kann und zum Einstieg vielleicht erstmal, kannst du uns erstmal erklären, was Filz überhaupt ist?
Also bei Filz haben wir den großen Problem, dass nicht alles, was anscheinend Filz ist, auch als solcher bezeichnet werden kann. Wir kennen momentan auch in Supermärkten Angebote wie Strickfilzwolle. Strickfilz ist eben kein Filz. Nadelfilz ist eben auch kein Filz. Filz besteht aus Schurwolle, also aus Wolle vom Schaf und ist ohne Verbindungsmittel durch reines Verknoten der einzelnen Fasern entstandenes textiles Vlies. Da ist nachher auch kein Verbindungsmittel mehr drin und es ist eben als Textil anschließend zu behandeln wie jedes andere, sprich ich kann es waschen, ich kann es theoretisch sogar bügeln, anders wie das mit anderen Wollobjekten eben gemacht worden ist, weil das, was bei der Wolle passiert, wenn wir einen Wollpullover in die Waschmaschine stecken, wird er kleiner, wird bretthart. Das ist mit der Wolle eben schon passiert, wenn ich einen Filz herstelle. Und aus diesem Grund ist Filz eben ganz eigenes, selbstständiges Textil, das nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen anderen.
Und woher kommt das? Also wie hat man das entdeckt?
Also grundsätzlich muss man dazu sagen, wahrscheinlich hat der Mensch das gar nicht entdeckt, sondern nur nachgeahmt. Filz entsteht grundsätzlich mal selber. Ursprünglich, also die erste Wolle ist wahrscheinlich entstanden 4000 vor Christus mit den ersten Wollschafen. Und diese Wollschafe verlieren noch von selber die Wolle. Und diese Wolle verfilzt ganz von selber, wenn ich die als Ausstopfmaterial verwende oder wenn ich die in mein Bett lege als Matte oder wenn ich Schuhe damit ausstopfe, dann entsteht ganz automatisch Filz. Und ich denke, auch das ist nicht erwiesen, dass das die Menschen einfach nachgeahmt haben. Das heißt, sie haben sich beobachtet, was passiert, warum wird es so bretthart. und so belastbar. Und das haben sie nur nachgeahmt. Und das wird wahrscheinlich schon viele tausend Jahre her sein. Nachdem aber Wolle grundsätzlich und als Filz eben auch innerhalb von einem Jahr in der Erde verrottet, und zwar in fast jedem Milieu, ist fast nichts da. Das heißt, wir können nicht nachvollziehen, wann der Mensch definitiv angefangen hat zu filzen. Wir haben einige wenige Funde, die neuesten sind erst letztes Jahr entdeckt worden, in der Mongolei, in irgendwelchen Felsengräbern, wo nachgewiesen ist, dass der Mensch effektiv Kleidung aus Filz hergestellt hat. Die sind eben, weil es so trocken war, dort erhalten geblieben. Ältere Exemplare gibt es nicht.
Also kann man dann sagen, dass Filz vielleicht die erste, sagen wir mal, neben Leder vielleicht das erste ist, was der Mensch an textiler Kleidung oder an textilem Stoff gemacht hat?
Wir Filzer behaupten das gern. Ich als Filzerin finde das auch ein sehr schönes Argument für unser Handwerk, aber wir können es nicht nachweisen. Wir haben zum Beispiel in diesen Goldhüten, die sind irgendwann 1300 bis 1400 Jahre vor Christus gefunden worden, da ist ein filzähnliches Textil als Hutband eingesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass die die Wolle roh eingelegt haben. Die würden vorher wahrscheinlich den Filz hergestellt haben. Aber das sieht archäologisch genau gleich aus, wenn die einfach nur da Wolle reingestopft haben und den getragen. Und dann wird eben auch Filz drauf. Deshalb können wir nie nachweisen, ist jetzt dieser Filz vorher gemacht worden oder automatisch entstanden.
Also Goldhüte muss man vielleicht nochmal erklären, was ist das genau?
Das sind eigentlich nicht zylindrisch, große Hüte, die zu zeremoniellen Zwecken hier in Europa eingesetzt worden sind, wahrscheinlich von Druiden. Aber den genauen Zweck von diesen Hüten ist auch noch nicht bewiesen. Es gibt 4 oder 5 Funde davon, das sind aus Gold, tatsächlich aus Goldblech gefertigte Hüte mit Mustern, denen archäologische Zusammenhänge, astrologische Zusammenhänge nachgesagt worden. Auch das ist nicht erwiesen.
Okay, also das heißt, Wolle ist ein ganz, ganz, ganz altes Handwerk und zeitweise galt es ja auch als ziemlich unmodern, aber zurzeit kommt es ja wieder mehr, oder?
Momentan darf ich Gott sei Dank sagen, dass der schlimmste Trend vorüber ist, weil der Trend immer ein bisschen schwierig ist. Wenn Trend ist, dann steigt die Großindustrie drauf ein und dann kommt viel Schrott dabei raus, aber es hat sich weit verbreitet, es hat vor allem die gute Qualität sich jetzt weit verbreitet, weil wir seit 5 Jahren ein Handwerk haben, das sich den Textilgestalter Fachrichtung Filz nennen darf, das auch tatsächlich IHK-Abnahme hat. Und deshalb haben wir inzwischen einen sehr professionellen Umgang mit Filz, was die letzten 30 Jahre sich so langsam aufgebaut hat. Deshalb ist der Filz auch modern geworden. Das heißt, wir sind weg von den hausgemachten Filzpuschen. Was man ganz professionell schon seit vielen hundert Jahren gemacht hat, sind Hüte. Wir kennen am besten Filzhüte. Die haben wir schon seit vielen hundert Jahren auch professionell. Aber diese Filzhausschuhe, die man sich so zu Hause gebastelt hat, die sind halt jetzt überkommen. Das haben wir jetzt professionell gemacht. Und
okay,
jetzt
das ist
gut.
Ja auch das Bild von Filz, das man lange Jahre gehabt hat. Genau, also was die Qualität von Filz ausmacht und wie genau das Handwerk aussieht, das hören wir nach dem nächsten Take. Das heißt Allee von Mathieu Bogert. Heute zu Gast im Studio in der Plattform ist die Margit Röhm. Und die Margit macht, Margit, kannst du mal sagen, wie eigentlich dein eigentlicher Titel? Bist du Filzerin?
Es gilt als Filzerin. Wenn ich den Beruf gelernt hätte, dann wäre ich Textilgestalterin Fachrichtung Filz. Hab's aber nicht gelernt, deshalb bin ich Filzerin.
Filzerin, mein Mordswort. kann man sich auch alles Mögliche drunter vorstellen und deswegen erklären wir das hier heute auch besser. Wir haben uns schon darüber unterhalten, woher das Filzen kommt und waren jetzt dabei stehen geblieben, was man aus Filz alles machen kann. So das, der Hauspuschen, der Filzpantoffel ist das Symbol früher gewesen für Filz, aber heute kann man ja viel mehr draus machen. Oder man macht viel mehr draus und es gibt viel interessantere Sachen.
Genau, wobei dieser Schuh aus Filz natürlich auch nichts entgegenspricht. Also inzwischen werden sogar Straßenschuhe aus Filz gemacht, die auch qualitativ einem Lederschuh nicht nachstehen. Aber wir können aus Filz alles, was aus Textil ist, herstellen. Tatsächlich uneingeschränkt alles. Die Frage ist, welche Wolle möchte ich verwenden? Also der Filz gehört zu den Kunsthandwerken und deshalb ist alles, was wir auch im dekorativen, künstlerischen Bereich haben, sehr viel machbar. Wir haben jetzt erst eine Kunstausstellung gehabt, wo namhafte Künstlerinnen wahnsinnig tolle Objekte hergestellt haben. Wir können aber, wenn wir den klassischen Bereich des Filzes die Kleidung nehmen, dann ist natürlich in erster Linie Hut, Schal, Mütze. Aber, und da haben wir tolle Kunsthandwerkerinnen, die machen Jacken, Mäntel aus Wolle, die ungeschlagen sind, was Wärme- und Feuchtigkeitsabwendung, also
Feuchtigkeitsaufnahme?
Genau, Feuchtigkeitsaufnahme angeht. Aber, und da liegt mein Augenmerk immer sehr gern drauf, weil wir die heimische Wolle so am Herzen liegt, in den Heimtextilien sind Filze wunderbar einsetzbar. Ob das nun irgendwelche Sitzkissen sind für harte Stühle, ob das Teppiche sind, aber auch Kissen und Behälter, Körbe, alles, was wir im Hausbereich momentan zum Teil tatsächlich aus Kunststoff haben, ist aus Filz herstellbar und dann eben auch in der Nachhaltigkeit nicht zu schlagen.
Jetzt bei eine Frage zwischendrin, weil du vorher die Kleidung gesagt hast, hat das auch immer so ein bisschen ruft, dass sich das verzieht? Ist das bei richtigem Filz so, dass der sich gerne verzieht?
Nein, bei gutem Filz nicht. Also da ist tatsächlich so, wenn ein Filz, wir nennen das ausgefilzt. Das heißt, der Filz hat aufgehört zu filzen. Der ist dann auch ganz gut waschbar. Natürlich schmeiße ich Wolle niemals so bei 40 Grad in die Waschmaschine. Aber Filz ist eigentlich nicht mehr dehnbar. Also das ist auch sein wesentlicher Nachteil, weil er eben im Vergleich zu anderen elastischen Textilien nicht mehr verzogen werden kann. Dann wird er gerne mal zu hart, aber also gut gemachte Filzjacken verziehen nicht.
Und du warst stehen geblieben, wo ich dich unterbrochen habe, bei den Heimtextilien. Da sagst du, dass man alles, was aus Plastik ist, auch aus Filz machen kann. Das hat ja dann eine große Perspektive.
Das hätte eine Perspektive. Hätte jemand Interesse und diese viele hätte, wäre wenn, machen da tatsächlich einen ganz großen Strich durch die Rechnung. Wir haben in Deutschland tolle Wolle. Zum größten Teil wird die heute entsorgt bzw. zu Dünger verarbeitet. Und wir hätten hier eine große Perspektive. Wenn wir jetzt mal denken an irgendwelche Regalkörbe, die in großem Stil hergestellt werden, zum größten Teil aus Synthetikfilz. Das sieht tatsächlich aus wie Filz. Wir haben beim großen schwedischen Möbelhaus diese Einschubkörbe in bekannte Regale, die sind aus Plastik. Also trotzdem machen sie den Eindruck, als wären sie Textil.
Oder habe ich auch zu Hause.
Zeitungskörbe oder irgendwelche Nähkörbe oder Sachen, die wir daheim haben, die sind wahnsinnig viele eigentlich aus Filz, aber dieser Filz besteht aus Kunststoff und muss noch nicht mal gekennzeichnet werden. Das heißt, der Kunde tut sich ja auch wahnsinnig schwer, das zu erkennen.
Also das sind die meistens solche Kunstfilze, die dann aus irgendwelchen genau. alten Plastikflaschen gemacht sind, oder?
Ja, wenn sie denn das sind, dann wäre das ja
wär
zumindest
das noch okay.
Schmal. Ja, okay, finde ich es trotzdem nicht, weil jedes Textil, das zu einer feinen Faser verarbeitet wird, wird bröseln und am Ende als Mikroplastik im Meer landen. Das können wir alle gar nicht verhindern. Wenn ich das aus Wollfilz mache, dann werden diese Brösel auch entstehen. Die habe ich dann als Wollmäuse unterm Bett liegen, aber die kompostieren, hoffentlich nicht in der Wohnung, aber dann draußen oder im Abwasser. Die sind nachher nicht mehr da.
Du hast vorher gesagt, das wird viel weggeworfen und auf dem Acker verarbeitet. Wo genau kommt das her? Von was sprichst du da?
Von entsorgter Wolle, von der Tatsache, dass wir wir sind tatsächlich in einer Zivilisationsgesellschaft, die hohe Ansprüche hat. Das heißt, wir wollen natürlich eine feine Wolle, wir wollen eine Wolle, die nicht kratzig ist. Selbst im Gebrauchstextilienbereich stelle ich es immer wieder fest, dass die Menschen es anfassen und sagen, oh, das fühlt sich aber grob an. Wobei es vollkommen egal ist, ob meine Sitzunterlage jetzt grob oder fein ist. Trotzdem machen wir sie dann aus feiner Wolle. Und die feine Wolle kann nur dort produziert werden, wo das Wetter entsprechend ist. Das heißt, wir in Europa werden so ganz superfeine, oder in Mitteleuropa werden so superfeine Wolle nicht herstellen können. Deshalb laufen auf der Schwäbischen Alb wahnsinnig viele Schafe rum, die jedes Jahr geschoren werden müssen, weil es nun mal Merino-Schafe sind. Aber das ist Merino-Landschaf, das heißt nicht so extrem fein wie andere Wolle. Und die kriegt der Schäfer kein Geld dafür, für die Wolle. Und zum Zweiten muss sie wahnsinnig aufwendig gewaschen werden. Und dann kostet es Geld und dann kann ich sie eben doch wieder leichter die Wolle vergraben und das Ganze aus Synthetik herstellen.
Also das ist so, dass diese Schäfer auf der Schwäbischen Alb, die werden ja, soweit ich weiß, subventioniert, um die Landschaft zu erhalten. Und das heißt, das, was sie produzieren, hat noch nicht mal einen richtigen Markt.
Genau. Und gilt sogar nicht mal in der EU als landwirtschaftliches Primärerzeugnis, sondern als landwirtschaftliches Nebenprodukt. Und das macht denen natürlich zusätzliche Schwierigkeiten. Also die EU hat da sehr vieles versäumt, was die Vermarktung von Wolle angeht. Dann ist es natürlich nicht sehr einfach, Wolle zu vermarkten, weil Wolle schmutzig ist. Das Waschen kostet viel Wasser, muss aufwendig betrieben werden. Und das ist in unserem Landschaftsbereich einfach relativ schwierig. Das ist viel einfacher, die nach China zu schicken oder gleich aus China zu holen. Selbst Wolle kommt heute eben nicht mehr aus Europa. Selbst das, was wir hier aus Wolle hätten.
Jetzt sind wir schon mittendrin in dem Produktionsprozess. Vielleicht machen wir da mal weiter. Du sagst, die Wolle wird geschoren und dann gewaschen. Und was muss man dann mit ihr machen?
Zum Filzen muss ich nichts mehr machen. Wenn aber Wolle gewaschen wird, dann hat sie die Eigenschaft zu verklumpen. Also das, was wir als Filzer nachher wollen, das tut sie beim Waschen, weil gerade eben die Merino-Wollen, die haben so viel Fett dran, dass sie aufwendig gewaschen werden müssen. Dann verklumpt die Wolle oder fällt in die sogenannte Flocke zusammen und dann muss sie gekämmt werden. Dieses Kämmen ist tatsächlich so, dass es noch in Europa gemacht wird. Und daraus kriege ich dann entweder ein Wollvlies oder einen Kammzug. Das sind da Reichungsformen, wie wir Filzer damit arbeiten oder die Handspinner. Und das ist aber zum Filzen tatsächlich schon alles.
Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich überlege jetzt gerade, ein Wollkammzug stellt man sich vor wie ein wahnsinnig dickes Garn. Also das hat einen Durchmesser von 5 cm und ist aber wieder so grob aufgerollt wie ein Garn. Das Wollvlies ist eine Decke. Ist tatsächlich aber eben auch so 5 bis 10 cm dick, ganz lose, flockig, sieht aus wie eine Wolke, in die man jetzt reinfliegen will.
Und was macht man denn da damit? Also wie verarbeitet man das weiter?
Die Verarbeitung vom Filz ist relativ einfach erklärt. Ich lege die Wolle aus in der gewünschten Form, nur 1,5 bis 2 oder 3 Mal so groß, wie das Endergebnis sein soll. Dann wird es mit Seifenwasser nass gemacht und gerieben, geknetet, geworfen, geschlagen und dann wird es kleiner und ist fertig.
Wie lange dauert das? Also wie oft tust du das reiben, kneten und werfen und schlagen? Es waren ja vier.
Das sind die Bezeichnungen, die ich sehr gerne vor allem in den Kinderkursen anwende, um eigentlich zu verdeutlichen, dass nichts anderes passieren muss, als dass die Wolle bewegt werden muss. Und je intensiver die bewegt wird, umso mehr schrumpft sie. Am Anfang hast du ja eine vollkommen lose Masse. Das ist wie eine nasse Watte. Also wenn du eine Watte nass machst, dann fällt die erstmal zusammen. Das machen wir mit der Wolle auch. Und jetzt muss ich die Wolle zwingen, ineinander zu kriechen, sich quasi zu verknoten. Und das ist, man kann tatsächlich nicht sagen, wie lang brauche ich dazu. Also wenn ich einen großen Korb, der sich nachher selber tragen muss, also stabil ist, dann kann ich da schon mal 2-3 Stunden klopfen und schlagen müssen. Das ist ein richtig gehender Workout. Also dann bin ich am Ende des Tages auch tatsächlich geschafft. Wenn ich aber einen lockeren kleinen Schal mache, dann wird er nur so ein ganz klein bisschen auf den Tisch fallen gelassen und schon da wird die Wolle ausreichend verfilzen. Und es ist wie immer eine Frage nicht nur von Zeit, sondern auch von der Arbeitsumgebung. Das heißt, wie viel warmes Wasser habe ich, wie viel Wärme kann ich überhaupt zuführen und wie viel Kraft habe ich. Und deshalb ist immer so ein Dreieck, je mehr Kraft ich habe, oder je weniger Kraft ich habe, umso mehr Zeit brauche ich, genau. So läuft die.
Das hört sich nach sehr viel Fingerspitzengefühl an und das ist echt das Handwerk. Also das heißt, man muss schon ein bisschen Erfahrung dazu haben. Und welche Qualitätsunterschiede da gibt, das hören wir nach All I Want von Ayo. Die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast ist heute Margit Röhm und es geht ums Filzen. Margit ist seit 15 Jahren Filzerin und hat uns jetzt etwas erzählt, woher das Filzen kommt und was man aus Filzen alles machen kann und wie der Arbeitsprozess so abläuft. Und wir sind ein bisschen schon auf die Qualität gekommen. Du hast erwähnt, dass es Kunststofffilz gibt, also Filz, der irgendwie so aussieht wie Filz, aber in Wirklichkeit aus Kunststoff gefertigt ist und den man nicht unterscheiden kann. Und du hast auch von feinen und groben Filz erzählt, feiner, der in Europa wächst und grober, der in Europa wächst, auf den Schafen wächst und feiner, der dann eher in wärmeren Ländern vorkommt. Und da vielleicht nochmal so ein bisschen vom Verbraucher her auf ein was kann man denn irgendwas erkennen, die Unterschiede von Filz, wenn ich jetzt als Verbraucher mir was kaufe?
Also grundsätzlich gilt natürlich, wie so oft, wenn es gekennzeichnet wäre, wäre das schön für uns. Es ist aber leider nicht gekennzeichnet. Das heißt, ich muss mich so ein bisschen auf den Hersteller verlassen. Also wo habe ich etwas her und was steht drauf? Das Textilkennzeichnungsgesetz würde uns vorschreiben, wir müssen draufschreiben, es ist Wolle. Wir dürfen aber heute nicht mehr draufschreiben, welche Wolle. Das ist ein Problem. Das heißt, wenn jemand qualitativ hochwertige Sachen hernimmt, dann ist es nicht mehr fest im Textil verbunden, sondern es wird als Anhängsel dazu geschrieben, es handelt sich um XY-Wolle von sowieso. Weil der Qualitätsunterschied von Wolle hängt von der Schafrasse ab. Und die Schafrasse wiederum oder der Umgang mit den Tieren von der Gegend, wo dieses Tier gewachsen ist oder wo es steht. Wenn wir von ganz feiner Wolle sprechen, sprechen wir im Wesentlichen immer von Merino-Wolle und diese Merino-Wolle kommt, wenn sie ganz fein ist, immer aus Südamerika oder Südafrika oder eben Australien. Andere Wollsorten werden leider nicht gekennzeichnet. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bergschaf aus Tirol ist oder ob das jetzt eine Skude aus Norddeutschland ist oder eben in Pommernschaft. Das wird leider überhaupt nicht hingeschrieben. Deshalb ist immer zu empfehlen, sich tatsächlich zu informieren, was habe ich für einen Hersteller und wo bezieht der seine Sachen her. Gute Wollhersteller oder solche, die Wollprodukte produzieren, haben auf ihren Seiten immer Informationen zu ihrer Wolle.
Und welche Wolle verarbeitest du am liebsten?
Am liebsten oder am gezwungensten?
Am liebsten.
Also am liebsten verarbeite ich tatsächlich europäische Wolle. Ich liebe unsere Wollen, weil ich mache ja eher Sachen, wo es auf die Optik ankommt. Das heißt, wenn ich eine Puppe mache, die Haare oder ein Fell oder ein Pelz oder was auch immer hat, dann kommt es mir darauf an, dass die möglichst attraktiv und interessant aussieht. Und deshalb kann ich wunderbar Wolle von heimischen Schafen verarbeiten. Da habe ich sehr viele unterschiedliche. Wenn du jetzt den Lockenschal zum Beispiel anguckst, dann ist es zwar eine englische Schafrasse, aber aus Deutschland bezogen. Aber ich beziehe leider auch immer noch auch australische Merino-Wolle, weil ich Produkte herstelle, die ich verkaufen muss. Und der Mensch möchte halt, dass es nicht kratzt. Und deshalb habe ich diese Wolle immer noch im Angebot und verarbeite sie auch. Ja, wobei ich drauf gucke, dass ich da eben auch eine habe, die vertretbar ist.
Also das ist auch so ein Qualitätsunterschied, Kratzen bei Dingen, die eben auf der Haut sind. Und da ist es dann immer so, dass die grobere Wolle mehr kratzt. Hat es dann auch was mit dem Jucken zu tun, wenn man irgendwas so Mützen auf hat, lange auf hat? Manche jucken, manche nicht.
Also fast alle kratzen, weil die Wolle natürlich sich gegen die Feuchtigkeit, die da kommt, wehrt. Das heißt, die Wolle bewegt sich, die Wolle hat immer Markhaare, die Markhaare sind die kratzen, die jucken, die dieses stupflige Gefühl beschwören. Und sobald ich einen Hut auf habe, wird die Wolle feucht und wenn die feucht wird, dann bewegt die sich und dieses Bewegen wird dieses Kratzen und Jucken verursachen.
Also Markhaare sind vermutlich
die dicken.
Also Haare, die dann direkt vom Körper, vom Schaf wegkommen und andere weiter weg sind, oder?
Nein, also wir kennen, die umgangssprachlich wird es gerne als Unterwolle bezeichnet. Das, was wir als Wolle bezeichnen, oder die Wollhaare bezeichnen, sind eigentlich nur die Unterwolle. Und dann haben Schafe, also Schafrassen, die relativ naturbelassen sind oder hier vor allem die in Europa, noch sogenannte Stichelhaare, die sind Kurzhaare, die die Wolle aufrecht halten, dass es nicht am Schaf zusammenfällt. Die sind sehr kurz und sehr dick. Und die sogenannten Krannenhaare, das sind die langen Deckhaare, die dann runterlaufen. Die sind bei unseren Schafen vor allem dazu da, um das Wasser abzuleiten. Und die lassen sich nicht aus der Wolle entfernen, wenn ich da irgendwas rausmache. Die Bergschafe, aus denen hier unsere Gebrauchsfilze sehr viel sind, haben das zwar eingeschränkt, aber eben auch. Und diese Haare, die stupfen richtig.
Gibt es noch mehr so verschiedene Haarsorten? Das ist ja echt spannend, dass die Haare so unterschiedliche Funktionen haben.
Also es gibt eine Doktorarbeit, die behauptet, also die spricht von 12 verschiedenen Haarsorten beim Schaf. Ich persönlich rede immer von 3 oder maximal 4 Sorten. Wir haben zum Teil eben auch 2 verschiedene Wollfasern im Vlies. Aber sonst sind es die 3 hauptsächlichen, die Wollfasern, von denen wir eben als Filzer profitieren. Die Stichelhaare, die das Schaf braucht, dass die Wolle nicht zusammenfällt, und die Krannenhaare, das sind die langen.
Okay, und wir hatten jetzt gerade auch so ein bisschen über Tiere gesprochen. Gibt es denn da Unterschiede in der Tierhaltung?
Natürlich gibt es grundsätzlich Unterschiede, was man von dem Tier grundsätzlich verlangt. Wir haben 3 verschiedene Funktionen von Schafen, also von den Kulturschafen. Den Landschaftsschutz hattest du schon angesprochen. Wir haben aber Milchschafe und reine Fleischschafe, die wirklich nur dazu gehalten werden, um Fleisch zu produzieren. Trotz allem müssen fast alle diese Schafe geschoren werden. Bei den Landschaftsschutzschafen brauchen wir unsere Behaltung weitgehend nicht unterhalten. Die sind draußen, die sind glücklich und freundlich, und trotz allem gibt es natürlich auch da unterschiedliche, wie viele sind es, werden sie in der Weide gehalten oder also vom Wanderschäfer, wobei ich an dieser Haltung tatsächlich überhaupt nichts finden kann, also nichts gegen, nichts Negatives. Bei den Milchschafe ist es aber genau dasselbe wie bei den Kühen auch. Auch da gibt es einfach, nicht in Deutschland, aber weltweit, tatsächlich Stallhaltung von irgendwelchen Schafen. Gut, Fleischschafe sind die meisten auch in Weidehaltung gehalten. Das große Problem sind aber immer die Haltungen, die auf Massenproduktion sind. Und da sind wir dann sehr gerne in Australien. Und das ist auch das, was der Wollproduktion momentan sehr viel vorgeworfen wird und, wie ich finde, zum Teil zu Recht, weil in Australien unschöne Praktiken immer noch gemacht werden, die wir gehofft hatten, irgendwann abstellen zu können, was aber leider immer noch nicht komplett der Fall ist, wobei auch Australien in dem Punkt Fortschritte macht.
Jetzt war ich ja so überzeugt von meinen Merino-Unterwäsche, die dann meistens aus Neuseeland und Australien kommt. Was haben die da für Haltungspraktiken? Also ist da irgendwas beim Scheren auch, oder ist das eben dieselbe Sachen wie bei den Kühen?
Also beim Scheren, nein, ist was ganz anderes. Also beim Scheren passiert, was immer passiert, wenn Menschen in Akkord arbeiten. Es passieren Fehler. Und die Scherer da unten, die arbeiten in wahnsinnigen Akkord. Das heißt, die werden nicht so zimperlich mit den Schafen umgehen.
Das schneidet man dann mal rein, oder?
Nein, die werfen die im Prinzip in Gatter rein und raus, weil, wie gesagt, da muss es alles schnell gehen. Es ist jetzt nicht zimperlich. Andererseits werden die Scherer trotzdem nicht versuchen, das Tier, also werden die nicht absichtlich das Tier verletzen. Das passiert halt mal und das ist unschön, aber da kann der Scherer auch nichts dafür, weil er muss nun mal tatsächlich in einem Affenzahn diese Schafe scheren. Das große Problem in Australien ist, und die arbeiten inzwischen dagegen, das ist tatsächlich wieder ein Massenproduktionsproblem. Den Schafen, also den australischen Merino-Schafen, wurden Hautfalten angezüchtet, um die Wollmenge zu vergrößern. Und diese Hautfalten führen zu Krankheiten. Und genau im Afterbereich, das gibt's eben nur in Australien, und da kann sich jeder hundertprozentig drauf verlassen, es ist nur die australische Merino-Wolle, da gibt's eine Fliege, die Maden in diesen im Afterbereich vom Schaf ablegt, und diese Maden fressen sich durch die Haut. Und das ist für das Tier wahnsinnig schmerzhaft und kann auch zum Tod führen. Um das zu verhindern, haben die Farmer schon vor zig Jahren, also ich weiß nicht, sind es 100 Jahre, schon eine Methode entwickelt, wie das zu verhindern ist. Und dazu wird leider den Schafen im Afterbereich, als Lamm, ein großer Teil Haut abgeschält. Und leider ohne jegliche Schmerzbehandlung, das nennt sich das Mulassing. Damit wird es dem Tier zwar geholfen, weil es diesen Magenbefall nicht hat, was auch schmerzhaft ist, aber es ist trotzdem eine Quälerei dieser Tiere. Mhm. Es ist definitiv Verstümmelung. Andererseits sind die, wie gesagt, die sind dabei, das wegzu, also diese Hautfalten insgesamt weg, wieder zurückzuzüchten, was nicht ganz einfach ist, weil die ja frei leben, diese Schafe. Da kann ich nicht so sauber selektieren. Und zum Zweiten versuchen sie, diese Methoden zurückzufahren. Das heißt, sie gucken, dass man das wegkriegt. Inzwischen sind tatsächlich auch von der Australmeriner Wolle 40, also bis zu 40% Mulassing frei. Da kann man sich leider noch nicht drauf verlassen, wenn man nicht einen Produzenten sucht, der angibt, es nicht zu tun.
Es gibt also einiges, was die EU an Labeling dort machen könnte, aber das ist ja viel bei anderen Sachen. Da fehlt eben die Kennzeichnungspflicht. Gibt es das bei Mulassing?
Nein.
Auch nicht?
Oh. Es gibt es noch nicht mal, dass ich hinschreiben muss, wo die Wolle herkommt. Weil da könnte man sich sehr einfach drauf verlassen. Wie gesagt, die Hersteller, die da drauf Wert legen, die schreiben das hin, weil die haben ja ein Interesse dran. Wenn ich Merino-Unterwäsche kaufe, dann kriege ich von denen, die die herstellen, auch tatsächlich gesagt, wo die Wolle herkommt. Und wenn die aus Südamerika oder Südafrika kommt, bin ich sicher, dass da kein Mulassing ist. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie die mit den Schafen umgehen, weil das weiß ich bei keinem. Aber da gibt es zumindest diese Tierquälerei nicht.
Ah, deshalb gibt es auch immer die hübschen Code, wo man dann genau nachgucken kann, von welcher Farm das kommt.
Genau, wenn es die gäbe bei jeder Unterwäsche, dann wäre das schön.
Bei meiner Unterwäsche gibt es das. Gut, um von der Unterwäsche wieder wegzukommen, hören wir jetzt American Spirit von Mega and Dia. Die Plattform auf Radio 4FM. Heute geht es um das Thema Filzen und zu Gast im Studio ist Margit Röhm. Margit ist Filzerin, habe ich heute gelernt. Und sie hat uns bis jetzt sehr viel erzählt über das Handwerk, über die Herkunft von dem Handwerk und über die Einsatzqualitäten und auch schon ein bisschen was über die Qualitäten. Jetzt bei den Qualitäten nochmal, es gibt ja auch viele Hobbyhandwerker, die Filz machen. Gibt es denn da Unterschiede oder ist das Hobbyhandwerk das gleiche wie das Handwerk?
Es gibt Hobbyhandwerker, die das gleich gut machen wie die Professionellen. Grundsätzlich gilt wie immer, wie in jedem Handwerk, es kommt drauf an, was man draus macht. Ich habe beim Filz angefangen von der Wolle bis hin zum fertigen Produkt sehr viele Möglichkeiten. Und ich sage immer, das Produkt muss am Schluss können, wozu es gemacht ist. Das heißt, wenn ich ein reines Deko-Objekt mache, dann kann auch ein Profi mal sagen, ich lasse 5 Grad sein und mache es nicht fertig, in Anführungszeichen. Das heißt, nicht so stabil, wie es sein könnte. Andererseits gibt es natürlich auch Hobbyhandwerker, die das sehr gut machen. Und deshalb ist es allein darauf zu erkennen. Aber wenn man ein Filzstück anguckt und ich stelle fest, es ist stabil, es ist zusammenhängend und der mir es verkauft, gibt mir Informationen dazu. Das heißt, er sagt mir zum Beispiel, ich kann das waschen. Also wenn ich an einem Stand stehe und es sagt mir jemand, ich kann Filz nicht waschen, dann hat er für meine Begriffe schon verloren. Es sei denn, es handelt sich natürlich um ein Dekopüppchen, das ich ohnehin nur aufhängen möchte, dann muss ich das niemals waschen, das werde ich höchstens abstauben. Aber es ist wahnsinnig schwierig, bei Filz zu unterscheiden. Deshalb haben wir vom Filznetzwerk, das ist ja sowas wie ein Berufsverband, angefangen, hier Qualitätszertifikate zu vergeben, indem einfach jemand beweist, dass er es richtig kann, dass es so stabil und so gut gemacht ist, dass man es guten Gewissens verkaufen und auch verwenden kann. Weil wenn ich eine Tasche habe, dann muss die mir einen soliden Eindruck machen. Das heißt, ich tue da eben meinen Schlüssel rein und habe nicht gleich Beulen drin. Und wenn ich auch mal ein Kilo Äpfel drin transportiere, dann verbeult eben diese Tasche auch nicht sofort. Und es ist normalerweise, wenn ich die Tasche in die Hand nehme, ist es zu erkennen. Man stellt fest, die Filz ist dicht, der ist oberflächlich geschlossen, da stehen keine Haare ab. Und ich kann eben, wenn ich dran ziehe, nicht sofort irgendwo eine Kante verziehen und Wellen reinmachen. Und dann weiß ich schon sehr gut, das ist ein stabiler Filz. Andererseits ist es natürlich nicht zwingend erforderlich, dass jeder Filz wahnsinnig stabil ist. Wenn ich eine Gardine aus Filz mache, dann wird die nur da hängen und muss natürlich keine Belastungen aushalten. Und diese Unterschiede herauszuarbeiten, haben wir uns ein bisschen zum Ziel gesetzt, um eben auch irgendwann dem Verbraucher Kriterien an die Hand zu geben. Wie erkenne ich es denn, wenn jemand etwas aus einer sehr groben Wolle macht, weil er idealistisch sagt, ich verarbeite aber hier die deutsche Bergschaf- oder Pommernwolle, dann kann es natürlich keine so geschlossene und schöne glatte Oberfläche sein, wie wenn ich eine Australmerino habe. Aber es muss eben auch so gekennzeichnet sein, dass ich das erkennen kann. Und dann weiß ich, es ist ein gutes Produkt, das seine Zwecke erfüllen wird, obwohl es nicht aus wahnsinnig feiner Wolle gemacht ist.
Sind wir ja schon mittendrin, so ein bisschen auch im Berufsverständnis von den Filzern. Und du hast vorher gesagt, das ist noch nicht so lange ein anerkannter Beruf. Wenn ich das jetzt lernen will, wo muss ich da mich hinwenden?
Leider niemanden, weil es momentan keine Werkstätten gibt, die das anbieten. Das heißt, Lehrstellen in dem Fall gibt es leider derzeit nicht. Aber es gibt einen anerkannten Beruf.
Ja, das ist ja unglaublich. Sowas habe ich ja noch gar nie gehört. Gibt es denn für den Beruf auch also wenn man das jetzt machen wollen würde, gibt es denn da auch schon Regeln, wie lange man da das machen muss?
Und das ist tatsächlich ein ganz anerkannter 3,5-jähriger Beruf. Da lernt man den Textilgestalter und hat dann eben Fachwerkstätten, wo man die praktischen Bereiche macht. Das läuft momentan immer als einzelne Praktika quasi bei Kunsthandwerkern, die einem dann die praktischen Bereiche beibringen.
Ah, man erfährt auch viel über Design dann mit als Textilgestalter.
Genau, das gehört mit dazu. Weil, also rein das Handwerk, das ist aber beim Schneider ja auch nicht anders. Wenn jemand Schneider lernt, dann lernt er nicht nur Schneider, sondern heute eben auch Textilgestalter. Das heißt, das Design gehört immer mit dazu.
Und ihr habt das hast du auch schon kurz erwähnt, dieses Filznetzwerk. Was macht ihr da? Ihr vernetzt euch unterhaltet euch darüber, dass ihr solche Qualitätskriterien vergeben wollt. Gibt es noch andere Themen, mit denen ihr euch da beschäftigt?
Also momentan beschäftigen wir uns natürlich hauptsächlich mit der Krise, leider. Wir haben uns in den letzten Jahren viel mit Textilkennzeichnung auseinandergesetzt, mit den ganzen Verordnungen, wie wir uns da wiederfinden. Wenn ich eine Textilkennzeichnung habe, muss ich mich als Handwerker ja damit auseinandersetzen, wie schreibe ich das jetzt auf mein Produkt. Und nachdem ich lauter Einzelstücke habe, muss ich ja auch da irgendwelche Möglichkeiten finden. Da hat das Filznetzwerk einiges gemacht. Unser Hauptmarkt liegt tatsächlich in der Koordination von Kursen, von Möglichkeiten, wie wir uns auch vermarkten. Weil es ja für den Einzelnen nicht so ganz einfach ist, immer irgendwo unter die Leute zu kommen. Wenn ich hier irgendwo was anbiete, dann findet mich grundsätzlich mal keiner. Und da möchte das Filznetzwerk eben auch dafür sorgen, dass die Leute, wenn jetzt hier in Ulm irgendjemand was sucht und sagt, oh, ich suche jetzt jemanden, der mir einen Filzkurs macht für, weiß ich, Kinder oder für Erwachsene oder was auch immer, dann kann der am Filznetzwerk sagen, habt ihr denn da jemanden? Und um diese Vernetzung geht's hauptsächlich. Und dann natürlich eben um Qualitätszertifikate, um irgendwelche Listen, die das dann gewährleisten und sagen, wenn du jemanden suchst, dann hast du das und jenes.
Gut, du hast gerade auch schon angesprochen, dass ihr euch derzeit mehr mit dem Kunsthandwerk in der Krise beschäftigt. Das ist auch so der Anlass gewesen, warum ich dich eingeladen habe. Und dazu werden wir dann gleich noch im allerletzten Take was hören. Erst hören wir Q-Synthesizer von Destroyer. Die Plattform auf FreeFM. Heute am Mikrofon war Sabine Fratzke und zu Gast im Studio ist immer noch die Margit Röhm. Es geht ums Filzen. Wir sind angekommen bei dem Kunsthandwerk in der Krise. Du hast vorher gesagt, das ist ein Thema, mit dem ihr euch jetzt natürlich, wie alle anderen auch, stark auseinandersetzen müsst. Und für mich war das auch so ein bisschen den Anlass, dich einzuladen, weil ich habe die Webseite gesehen und habe ganz tolle Figuren aus Filz gesehen. Und das ist natürlich schwierig, die im Radio vorzuzeigen. Aber mir war schon klar, dass wenn solche Dinge wie der Weihnachtsmarkt ausfallen, dass das ein echtes Problem für euch darstellt. Gibt es denn Möglichkeiten, das irgendwie zu kompensieren?
Also ganz grundsätzlich ist bei Kunsthandwerk schwierig, das zu kompensieren, weil was wir machen, braucht ja keiner. Das heißt, man kauft sich die aus Spaß, weil ich direkt drüber stolper, ja, wenn ich auf den Markt gehe, dann finde ich was, verliebe mich und kaufe es mir. Das zu produzieren wird relativ schwierig. Das sehen wir schon das ganze Jahr. Alle von uns haben natürlich einen Online-Shop, nur sich im Netz durchzusetzen und zu sagen, selbst wenn jetzt jemand, wie in meinem Fall, Handpuppe sucht, dann findet er noch lange nicht meine, weil meine gleichbedeutend steht mit jeder aus Kanada, aus Amerika oder sonst woher. Und genau da liegt das Augenmerk, jetzt einfach Plattformen zu schaffen, wie wir uns präsentieren, dass wir auch gefunden werden. Das heißt, wenn jemand jetzt ein schönes Geschenk sucht, dass er quasi stöbern kann, dass er sagt, ich habe mal gesehen irgendwas, sei das ein Spielzeug oder Tasche oder was auch immer, wie komme ich denn da dran? Und dann unter den ganzen Filzern, die ja auch alle irgendwie spezialisiert sind, Wege zu zeigen, wo findest du jetzt welches Design, welches Produkt?
Vielleicht sagen wir das einfach mal kurz. Was ist denn die Webseite vom Filznetzwerk?
www.filznetzwerk.de.
Okay, und über das Filznetzwerk.de finde ich dich dann auch.
Da findet man mich auch. Natürlich findet man mich. Auf dieser Seite gibt es auch rechts immer ein kleines durchlaufendes Fenster, wo viele verschiedene Filzerinnen auftauchen. Da laufe ich dann irgendwann auch durch. Natürlich habe ich auch meine eigene Seite und natürlich habe ich auch meinen eigenen Shop. Das hat jede von uns. Aber über diese Seite kommt man eben zu vielen Filzern, weil jede irgendwie spezialisiert ist.
Und du verkaufst auch nicht bloß Handpuppen, sondern du gibst auch Workshops. Geht es dann in der Corona-Zeit auch weiter?
Also wir haben viele professionelle Anbieter von Filz-Workshops. Da ist der größte bestimmt die Firma Wollknoll hier auf der Schwäbischen Alb. Die Filzschule hatten und die auch, oder die Filzschule gibt es immer noch. Das große Problem ist, dass uns momentan vorgeschrieben wird, wir müssen pro Teilnehmer 9 Quadratmeter Fläche bieten. Und diese 9 Quadratmeter Fläche pro Teilnehmer bringt viele einfach an die Grenzen, wo sie sagen, ja gut, jetzt lohnt sich's nicht mehr. Bei mir selber läuft es jetzt einfach so, dass ich ganz individuell Betreuung mache und sage, eine oder zwei Personen gehen, es sei denn, sie kommen aus dem gleichen Haushalt. Und dann können wir nach wie vor Workshops machen, natürlich. Wir müssen nur die Fläche bieten.
Das heißt also, deine Workshops laufen jetzt noch weiter, aber natürlich ist es auch schwierig für dich, dass die Weihnachtsmärkte ausfallen. Du hast ja vorhin noch erwähnt, dass ihr auch Vernissagen macht. Gab es denn hier in der Nähe welche oder gibt es denn welche?
Nein, momentan nicht. Also wir hatten jetzt die internationale Filzkunstausstellung, die war als Wanderausstellung geplant, war in Mindelheim, Forchheim, also Mindelheim ist dann eben abgesagt worden, und in Schwalmstadt. Wir werden in 2 Jahren wieder eine Filzkunstausstellung machen, die wir dann nächstes Jahr ausschreiben. Die Vorbereitung geht ja immer lang. Sowas wird ja ein Jahr vorbereitet. Und in der Zeit werde ich auch hier wieder eine Ausstellungsfläche suchen. Und wenn ich früh genug dran bin, dann kriege ich sowas vielleicht mal.
Und nächstes Jahr im April habt ihr eine europäische Konferenz.
Also dieses europäische, die Tage des europäischen, nee, die europäischen Tage des Kunsthandwerks gibt es jedes Jahr. Und dieses Jahr legen wir eben besonderen Augenmerk drauf, einfach um alle Kunsthandwerker, die es in einer Gegend gibt, auch mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Und hoffen, dass sich viele beteiligen und zwischen dem 9. und dem 11. April nächstes Jahr sich mal zeigen. Vielleicht einen Tag der offenen Tür machen, weil wir jetzt tatsächlich so einen Push-Up brauchen, der uns wieder ins Gedächtnis zurückruft, der Gesellschaft. Die haben uns viele natürlich aus den Augen, aus dem Sinn. Wir sind seit einem Jahr nirgends aufgetreten. Man sieht uns nicht, also hat uns keiner mehr in Erinnerung. Und ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr im April mal richtig aufpushen können.
Also das heißt, der Aufruf an alle, wenn ihr sinnlose Weihnachtsgeschenke kaufen wollt, ihr kauft auch mal gerne was, wo ihr normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt drüber gestolpert werdet und es einfach so gekauft habt. Jetzt nehmt euch vor, statt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, geht ihr mal ins Internet zum Beispiel. Also nicht zu Amazon, Region, sondern zum Beispiel auf das Filznetzwerk, und dann stöbert da mal ein bisschen und dann findet ihr bestimmt auch was Spannendes. In dem Sinn sage ich danke, Margit. War super interessant, über Filzen und bestimmte Wolle was zu hören und über dieses Kunsthand, über dieses neue Kunsthandwerk was zu erfahren.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.